Diese Folge wird euch präsentiert von HiCoach, der smarten Software für Tennistrainer und Tennisschulen. Folge 174 und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Advantage Podcasts. Mir gegenüber virtuell sitzt wie immer der liebe Daniel Wally Massur, diesmal zu Hause in deiner schönen Wahlheimat. Hallo.
Hi Yannick, weißt du, was ich finde? Dass diese ganze US-Tour mit den, ich will schon sagen Anstoßzeiten, aber mit den Matchzeiten sich langsam auch mal dem Ende nähern könnte. Ich bin ja nicht der allergrößte Fan von Sandplatz, aber die europäische Sandplatzsaison macht es halt schon ein bisschen leichter, mehr Live-Tennis zu verfolgen, oder?
Definitiv. Also für dich ist es, glaube ich, ja auch super schwer, einfach als Tennisprofi, dieses zwischen dem, was du willst, Profi-Tennis auf dem höchsten Niveau auch mal mitverfolgen und dem, was du machen musst, tagsüber Gas geben in verschiedensten Formen und dann auch ausreichend Schlaf finden, ist sehr unkompatibel, ne? Für mich ist das, also ich kann mir so ein Halbfinale reinziehen, nachts um eins, halb zwei. Ich muss ja keine Hochleistung bringen am nächsten Tag, physisch zumindest.
Ja, also für mich komplett unmöglich. Ich brauche meinen Schlaf, weil ich bequem bin, aber natürlich, wie du sagst, um zu regenerieren und irgendwie am nächsten Tag beim Training wieder fit zu sein. Und es sind super viele interessante Matches, interessante Turnierverläufe und ja, die Zeiten, wann es halt nach deutscher Zeit dann losgeht mit dem Match, sind komplett utopisch. Selbst wenn man irgendwie sagt, okay, man bleibt ein bisschen länger auf oder man steht ein bisschen früher auf, ist es einfach sehr, sehr schwer. Deswegen freue ich mich, wenn es irgendwann demnächst wieder mehr in Europa zu vernünftigen Zeiten für uns losgeht und man dann einfach wieder ein bisschen mehr schauen kann.
Diese Sandplatz-Highlights sind ja auch immer so, gerade die Masters, die nur eine Woche gehen, also so im Oldschool-Part, die haben es ja auch in sich, da freut man sich auch unabhängig von der Startzeit generell drauf. Wir nehmen auf am Samstag, dem 28.03. Es ist der Tag vor den Finals bei den Miami Open, vor dem Ende des American Swings, des Sunshine Doubles Swings. Wir wollen auch reden akut über Alexander Zverev, der erneut gegen Jannik Sinner verloren hat und generell ein bisschen über die Miami Open. Wir haben ein, zwei kleinere Themen, sprechen natürlich auch über Wallys Stand und seine Reisen und seine Trainingspause zu Hause, die er gerade gemacht hat. Und sprechen heute über den Dopingfall des Australiers Matosevic, ehemaliger Top-100-Spieler. Career High Top 40 sogar, hat auch in den 2010ern regelmäßig gegen die großen Jungs Federer, Djokovic, Nadal gespielt. Djokovic glaube ich nicht, aber Federer, Nadal, Murray hat er gespielt und hat einen ziemlich klaren Dopingfall, der auch ein bisschen tief blicken lässt und sogar auch erschüttert. Da wollen wir drüber reden. Und bevor wir anfangen, weil du das Thema jetzt angesprochen hast, Wally, das Thema Schlaf und Profisport. Wir haben jetzt nicht darüber vorher geredet, aber ich lese in den letzten Jahren relativ viel darüber. Man muss immer ein bisschen aufpassen in der heutigen Zeit, dass man ja nicht nur irgendwie so ein Insta-Reel sieht von irgendeinem Experten und dem dann direkt glaubt, ohne das zu prüfen. Aber ich habe schon relativ viele Texte gelesen von Experten und Sportlern, die dem Thema ein immer größeres Gewicht geben. Und auch Profisportlern, die nicht nur nachts schlafen, sondern über den Tag verteilt in so Phasen schlafen. Also man hat ja zum Beispiel über Cristiano Ronaldo diese Geschichten gehört, dass er viermal am Tag 90 Minuten schläft und so. Wie tief bist du in dem Thema drin? Und wenn du tief drin bist, was hast du für eine Meinung zu der Schlafthematik als Profisportler?
Ja, also ich glaube, Schlaf ist der wichtigste Faktor für Langlebigkeit und Gesundheit, weil er sich einfach auf...
Dann bin ich im Arsch.
Ja, das habe ich dir auch schon ein, zwei Mal durch die Blume gesagt, dass du da ein bisschen hinterher sein musst.
Sagte er mit dem Energy Drink, ja.
Ja, das ist ja Koffein am Tag, es wirkt sich natürlich auch aus. Aber natürlich, das ist eine super wichtige Komponente und es geht ja im ganzen Profisport und eigentlich auch im Freizeitsport immer mehr auch über diese Tracking-Devices, die deinen Schlaf analysieren und dir ein bisschen Rückmeldung geben und dir ein bisschen helfen können, zu sehen, wie du so über die Woche, über einen Monat, über einen Zeitraum schläfst, und ja, dir da Hilfestellung geben können, wie du es vielleicht ein bisschen optimieren kannst von deinen Schlafzeiten her. Und ich schaue da schon extrem drauf, dass ich zu möglichst gleichen Zeiten ins Bett gehe und aufstehe, in einem Rhythmus bleibe, jetzt auch im Hinblick auf die Asienreise schon versuche, meinen Schlafrhythmus ein paar Tage vorher anzupassen, um mit
Ah
dem
ja, krass.
Jetlag zumindest auf dem Hinweg schon mal weniger Probleme zu haben, dem ein bisschen entgegenzuwirken. Und ja, ich merke natürlich, wenn ich weniger schlafe, dass ich am nächsten Tag nicht nur müder bin, sondern auch körperlich nicht so erholt. Und es ist für mich ja, eine sehr, sehr, hat eine hohe Priorität, ähnlich zum Training und zur Ernährung, weil im Schlaf einfach alle Anpassungsprozesse und die Erholung stattfinden. Und ich sehe das jetzt auch ja, eher kritisch, wenn Leute immer sehr, sehr spät ins Bett gehen und ja, keine regelmäßigen Schlafzeiten haben und nicht so drauf achten, genug zu schlafen, weil ich das nicht mit Faulheit verbinde, sondern halt einfach mit Achtsamkeit seiner Gesundheit gegenüber und es einfach unfassbar wichtig ist, nicht nur für Leistungssportler, sondern eigentlich jeden Menschen möglichst gut zu schlafen und da eine hohe Gewichtung zu haben, weil es halt ja, in vielen Bereichen sehr hilft. Aber das mit Cristiano Ronaldo höre ich tatsächlich zum ersten Mal. Ich kenne viele,
Hast du das
die.
generell mal gehört mit den diesen kürzeren Schlafphasen tagsüber?
Was ich ganz gerne mache, ist, wenn ich die Zeit habe, mich kurz mal für 20 Minuten hinzulegen, diesen Powernap zu machen. Das gibt mir vor dem Nachmittag nochmal richtig Energie. Da versuche ich dann auch, dass es nicht eine Stunde wird oder so und ich dann nicht mehr hochkomme, sondern wirklich nur kurz. Aber dass jemand tagsüber wirklich länger schläft, das bekomme ich nicht so mit. Aber viele, viele legen sich, wenn sie es zeitlich schaffen, nochmal für 10, 20 Minuten hin, einfach um mal kurz die Augen zuzumachen. Du kannst halt deinen Körper nochmal echt krass resetten in der Zeit. Mir bringt das immer extrem viel. Und ja, wie gesagt, ich versuche das einfach wirklich auch hoch zu gewichten, muss ich sagen.
Ich gucke mal, ob ich diese ein, zwei Artikel finde, die ich gelesen habe. Da standen diese Schlafphasen drin. Das könnte zumindest mal für deinen Hinterkopf. Weißt du noch, als ich im Januar 25 bei dem DTB-Kongress war, als du noch in Neuseeland warst? Da waren ja, klar, war ich da, um Werbung für unseren Podcast so zu machen, aber da waren ja auch diese ganzen Vorträge. Und die habe ich mir natürlich auch angehört, ein paar. Und da hat auch jemand über das Thema Schlafen geredet. Ich krieg gerade leider den Namen und den Zusammenhang nicht mehr hin. Aber er hatte gesagt, Powernap kann man dadurch definieren, dass wenn man sich in einen Sessel setzt oder wo man auch immer schläft und seinen Schlüsselbund in der Hand lässt, dass man wach wird, wenn praktisch der Schlüsselbund auf den Boden fällt, weil die Hand nachlässt und dadurch wird man wieder wach. Das wäre die ideale Länge für einen Powernap.
Okay,
Da
wow, ja, cool.
musste ich gerade dran denken. Naja, gut, das mal nur so, weil du es auf die Agenda gebracht hast. Ich finde das Thema sehr interessant. Nehme deine Worte auch mit, ist aber in meiner Arbeitsweise tatsächlich oft ohne Probleme schon in der realen Welt schwer umzusetzen. Du weißt ja, wie ich manchmal arbeite. Und ich merke auch jedes Mal, wenn ich in Phasen komme mit Rhythmus, mit derselben Schlafenszeit, mit derselben Aufstehzeit, dass es mir auch besser geht und dass man generell den Alltag bewältigt, aber ist mit Deadlines und anderen Dingen im Leben nicht immer so leicht. Wir reden ja am Anfang immer auch ein bisschen über unsere persönliche Situation. Ich frage dich gleich, wie es dir geht. Bei mir ist gerade so wieder ein bisschen Ausnahmesituation mit meiner Großmutter. Relativ schlimme Ausnahmesituation und noch familiärer Schicksalsschlag und so. Ist gerade nicht so geil und ich helfe wieder viel. Und da kriegt man halt auch nicht so diesen idealen Rhythmus, wenn man mal komplett egoistisch nur auf mich schaut, ne? So. Wenn ich alles so nur machen würde, wie ich das möchte, dann das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass du das nur ausschließlich nach deinem Egoismus machst. Aber es hilft natürlich, wenn man keine Baustellen hat nebenher. Aber ich nehme es mir trotzdem zum Herzen, was du gesagt hast, weil ich selbst ja merke, wie gut das tut. Aber zum Beispiel bei Grand Slams, also wenn du jetzt sagst, du arbeitest viermal im Jahr 2 Wochen bei Grand Slams als Journalist, sind das ja schon 2 Monate deines Jahres, wo du einen komplett abgefuckten Schlafrhythmus hast, ja. Aber also, wenn die halt Night Session erst um 1:30 fertig sind und du noch drei Texte schreiben hast, ist halt Worst-Case-Szenario auch. Aber gut, das soll nicht unsere Baustelle für heute sein. Wally, mein Lieber, wie geht es dir denn? Ich habe mitbekommen, natürlich deine Niederlage beim Future nach Matchbällen vor 1,5 Wochen mittlerweile. In der letzten Folge hattest du noch gesagt, dass es dir körperlich gut geht, dass dein Energielevel gut ist. Das hast du jetzt sozusagen, du hast eine Entscheidung getroffen, dass du jetzt erstmal wieder zu Hause bist und wieder ein bisschen Aufbau machst, bevor die Auslandsreisen kommen, ne? Nehmen wir uns mal ein bisschen mit.
Ja, voll. Ja, genau. Also so Turnierplanung und Entscheidung, wie man sich vorbereitet, ist natürlich ein essentieller Part im Profi-Dasein. Und ich bin immer ein Freund davon, wenn man einen Plan macht, den auch durchzuziehen. Aber wir hatten jetzt vor der Saison über meinen Turnierplan gesprochen und es waren sehr, sehr viele Turniere am Stück. Jetzt habe ich beim vorletzten dieser Serie, die ich eh schon mit dem Mindset angegangen bin, wahrscheinlich nicht alle Turniere zu machen. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich alle Turniere gemacht, habe ich früh verloren. Und im Anbetracht der Gesamtsituation, dass ich für einen 5 Wochen Asien-Trip demnächst aufbreche, dieses Jahr schon unglaublich viele Matches und Turniere gespielt habe und überhaupt keine Trainingsphasen hatte, da dann nach einer Niederlage, die zustande gekommen ist, weil mir einfach ein bisschen hier und da auch körperliche und mentale Frische schon gefehlt hat. Das ist etwas, was man vielleicht gar nicht so sehr am Tag vorm Match merkt, aber halt einfach in der Rückschau aufs Match, weil einfach ein paar Fehler passieren, wenn man beim Return hier und da nicht mehr ganz so aufmerksam war und dann vielleicht einen Fehler macht, die Konzentration und das Energielevel übers Match nicht so halten kann, wie man das vielleicht in den 20 Matches vorher geschafft hat. Und habe mich dann dafür entschieden, die Turnierreise dann an diesem Punkt abzubrechen und nochmal einen Trainingsblock zu machen, der mir, wie gesagt, aufgrund der vielen Turniere bislang verwehrt geblieben ist und ich nicht das Risiko eingehen wollte, noch eine Woche dran zu hängen, dann nicht wirklich zu recovern und trainieren zu können und dann wieder den Kontinent zu wechseln für eine 5 Wochen Reise. Mitten in der Saison, die ja, ich einfach bestmöglich vorbereitet angehen möchte, weil ich habe jetzt sehr, sehr viele Future-Turniere, 25er gespielt und jetzt bin ich glücklicherweise in der Situation, wieder Challenger-Turniere spielen zu können, damit fest planen zu können. Und dadurch, dass die Turniere eine höhere Kategorie haben, haben sie natürlich auch ja, eine andere Gewichtung und so möchte ich mich einfach für diese Reise bestmöglich vorbereiten. Hab dann ein Turnier abgesagt, was in der Gesamtsituation mehr als nachvollziehbar ist. Hab dann mal 3, 4 Tage wirklich sportfrei gemacht, bisschen spazieren gegangen und bin dann auch wieder sehr, sehr frisch in die erste von 2,5 Trainingswochen gestartet. Die ist jetzt soweit rum und ich bin ja, sehr zufrieden, wie es läuft. Kann ja immer mal was dazwischen kommen in so einer Trainingsphase, dass du vielleicht ein kleines Wehwehchen hast, weil du den Umfang ein bisschen zu sehr nach oben schraubst, dich vielleicht sogar erkältest jetzt zu der Jahreszeit nochmal. Also nur weil man einen Plan macht, heißt es nicht, dass er in allen Fällen so glatt durchgeht. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich konnte alle Einheiten so machen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ja, bin sehr, sehr dankbar und sehr, sehr happy dafür, wie es gerade läuft.
Sehr, sehr gut. Ihr könnt uns unterstützen unter www.patreon.com/advantagepodcast. Ihr wisst das. Wir haben mittlerweile mehr als 50 Supporter dort, die in unterschiedlichen Formen, es geht ab 2 € im Monat, monatlich kündbar, los, uns unterstützen. Ab dem 2-Euro-Pledge könnt ihr eigene Fragen reinhauen hier für jede Folge. Das ist auch diese Woche wieder passiert. Und ab 5 € gibt es einen kleinen Extra-Teil nach jeder Folge. Und den gibt es heute noch ein bisschen intensiver über die anstehende Südkorea-Reise von Wally. Also wenn ihr mit der Folge fertig seid, könnt ihr gerne mal auf patreon.com/advantagepodcast, wenn ihr noch kein Supporter seid und mal reinhören wollt, man kann auch so einen Extra-Teil einmalig für kleines Geld erwerben, um zu gucken, ob das Sinn macht oder ob wir da totalen Quatsch erzählen und es keinen Sinn macht, das mal vorneweg.
Deswegen macht es gerade Sinn, ja, genau, weil wir da so viel Quatsch erzählen.
Mehr Quatsch als hier. Wisst ihr noch, wie ich letzte Woche gefragt habe, ob ich die Geschichte hier erzählt habe oder im Patreon-Teil? So, also da sind einige Storys dabei, die nicht jugendfrei sind. Nein, Spaß. Wir müssen das nicht krass anteasern. Wir sind sehr dankbar über euren Support. Die HörerInnen-Fragen kommen gleich zu dem jeweiligen passenden Element rein. Und ich wollte es nur mal einmal kurz erwähnt haben. Zum Thema Krippe kann ich mitreden. Wir haben Hessen-Pokal in Kassel gespielt. Das sind 2,5 Stunden von hier. Sind extra samstags angereist, Wolli, als Möchtegern-Profis. Ne, weil das halt
mit Hotelübernachtung.
Ja, aber es war auch nicht anders da. Jetzt, bevor du mich wieder in die Ecke des Lächerlichen drängst, es war nicht anders. Also erstmal ist Hessen-Pokal schon groß aus unserer Perspektive. Wir haben 5 Pokalrunden gewonnen und die Bezirkspokal-Endrunde in der ganzen Saison, um uns überhaupt für diese Endrunde zu qualifizieren. Das heißt, aus jedem Bezirk, es sind 4 Bezirke im Bundesland Hessen, waren die 4 Sieger dort aus den Bezirksklassen. Also es war der Hessen-Pokal der Bezirksklassen. Das muss man noch dazu sagen, natürlich. Und trotzdem war die Teilnahme so der größte Vereinserfolg der letzten 30 Jahre so. Und das Problem war, dass es in Kassel war, also im Bezirk Nord, und wir sind am komplett anderen Ende des Zipfels von Hessen. Hessen ist so ein vertikales Bundesland, relativ. Und das sind 2,5 Stunden dahin. Und das Halbfinale war sonntags 10 Uhr Aufschlag. Ja? Das heißt, losfahren mit Puffer und allen Eventualitäten 6 Uhr, dass du so um 8:30 da ankommst, wenn nichts passiert, keine Panne, kein Dings. Ich mit meiner Behinderung, wenn ich 2,5 Stunden im Auto sitze oder sogar noch selbst fahren muss, ist meine Muskeltonus, meine Spannung schon so da, dass ich eigentlich wenig zu gebrauchen bin. Und unter den Gesamtumständen haben wir dann gesagt, naja gut, also wenn wir das dann schon spielen, dann nehmen wir uns ein Hotel. Also sind wir samstags dahin gefahren. Der Verein hat es auch ein bisschen supportet. Ist ja auch eine schöne Mannschaftsreise, waren gesund und lecker essen. Und ich habe an dem Tag noch auf meine Großmutter aufgepasst und habe schon gemerkt, scheiße, ich krieg Symptome. Hab dann Krippostat angefangen zu essen, was auch nicht das Allheilmittel ist, ich weiß, aber es hilft einem eigentlich immer, um gesund zu bleiben, wenn man eine Prüfungsphase hat oder ein Sportevent so. Wir sind dann in Kassel angekommen, ich war um 22 Uhr im Bett und hatte um Mitternacht hohes Fieber, habe die ganze Nacht Fieber gehabt, bin irgendwann eingeschlafen und habe am nächsten Tag mit einem nicht anständigen Fieber da gespielt. Mein Einser war auch nicht richtig fit. Wir sind ausgeschieden gegen schlechtere Gegner. Hätten wir einen guten Tag gehabt, hätten wir sogar Pokalsieger werden können und sind 2,5 Stunden nach Hause gefahren. Und die Jungs haben mir gesagt, dass ich auf der Heimfahrt 2,5 Stunden gepennt habe. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Also es war natürlich kompletter Bullshit. Und ich kann nur dazu aufrufen, nicht krank zu spielen. Das ist total ungesund. Aber in den Gesamtumständen, dass wir extra dahin gefahren waren und so weiter, war es so ein bisschen alternativlos. Ja, dafür haben wir das Spiel am Freitag gewonnen gegen den ehemaligen Konkurrenten mit der eigentlich guten Aufstellung, beziehungsweise wir haben 5-5 gespielt, das hat gereicht. Die sind dann doch besser gekommen, als wir gedacht haben und es war relativ eng, aber jetzt haben wir es ad acta gelegt. Aber der Hessen-Pokal war keine schöne Erfahrung und Krankspielen war, ich habe zweimal 8-2 und 9-3 geführt in den Sätzen und habe beide Sätze verloren, Wolli, weil ich einfach keine Energie mehr hatte. Ich habe teilweise den Ball dann doppelt gesehen. Also ich weiß nicht, es gibt ja dieses berühmte Flu-Game von Michael Jordan. Das ist ein weirder Übergang, ich möchte mich nicht mit Michael Jordan vergleichen, aber der hat dieses...
Das passt sehr gut
an. Das ist womöglich der schlechteste Übergang, den ich jemals hier gemacht haben werde, Futo 2. Der hat ja dieses Playoff-Game gewonnen mit Krippe und Dirk Nowitzki hat auch mal gegen die Miami Heat ein Spiel krank gespielt und sogar gut gespielt. Aber natürlich absolute Spitzensportler können nochmal anders über ihre Grenzen rausgehen als so ein Schmocki wie ich. Aber hast du schon mal in einem wichtigen Turniermoment durchgezogen, obwohl du eigentlich krank warst?
Ja, auf jeden Fall. Aber in den meisten Fällen ist es halt nicht gut gegangen. Es war nie so, dass ich richtig krank gespielt habe. Also richtig, richtig krank, aber halt angeschlagen. Und immer in der Hoffnung, dass man vielleicht das Ganze übersteht, noch einen Tag mehr hat, es dann besser wird, nicht zu früh rausziehen will. Und ja, das ist dann halt rückblickend nie die gute Entscheidung gewesen. Es wäre immer besser gewesen, direkt zu sagen, okay, ich gehe zum Physio, lass mir ein Medical geben, trete nicht an und verliere dann nicht im Anschluss an ein Match, was ich krank gespielt habe, nochmal 3, 4, 5 Tage und muss da dann erstmal aus diesem Loch wieder rauskommen. Aber zwei Sachen zu deiner Story. Zuallererst möchte ich das nie in die Lächerlichkeit ziehen.
Ja, es war so überformuliert von mir.
Vor allen Dingen nicht, wenn man das Ganze professionell aufzieht, weil ich immer der Meinung bin, dann macht das Ganze ja auch noch mal viel mehr Bock, wenn man mit einem Team dahin fährt, wie du sagst, man hat den Abend davor, es geht um die Gesamtexperience und wenn man die aufwerten kann, mit sowas kriegst du da von mir immer grünes Licht für. Und das Zweite, ich möchte nicht mehr von dir hören, dass bitte ein Spieler nicht mal mit Schmerztabletten durchspielen kann, weil du ja jetzt gerade die Situation genau so für dich einmal durchgespielt hast. Und die Spieler werden dann ja auch in der einen oder anderen Situation genau diese Abwägungen machen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Deswegen vielleicht deine kritischen Augen, wenn dann jemand mit Schmerztabletten mal ein Turnier durchgespielt hat und dann in der Pressekonferenz das Ganze zugibt, vielleicht die dann mal so ein halbes zudrücken.
Aber ich bin doch gar nicht so, also ich bin doch gar nicht immer so nach dem Motto, das darfst du gar nicht machen. Ich versuche es immer nur in den richtigen Kontext zu setzen. Also Schmerzmittel im Profisport ist ja gang und gäbe, gehören dazu und man kann keine Tennissaison ohne schaffen und im
Doch,
Profifußball auch nicht.
also ich habe 12, 13 geschafft. Also die Male, wo ich mit Schmerzmitteln gespielt habe, kannst du an 3 Fingern abzählen.
Okay. Na, du kommst jetzt ja in die 30er rein und willst ja noch bis Ende 30 spielen. Mal gucken, wenn du dann 34, 35 bist, wie es dann ist, so. Aber ich wollte nur den Kontext setzen. Ich verteufel nicht den Schmerzmittelkonsum in dem richtigen Kontext, wenn es Sinn macht, weil ein großer Erfolg zu verteidigen ist oder so. Ich verteufel es eher so, wenn es chronisch wird und alternativlos und da gibt es ja auch dieses Urteil von Juventus Turin, über das wir schon gesprochen haben, dass das dauerhaften Schmerzmittelmissbrauch tatsächlich als Doping bezeichnet. Das nochmal so als Kontext. Aber
Ja.
ja, du hast natürlich recht. Und meine eigenen Erfahrungen, das maße ich mir übrigens auch tatsächlich an, dass zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe als Nationalspieler im Behindertensport, die ich zumindest auch ansatzweise als professionellen Sport oder zumindest versucht man sich ja da professionell zu verhalten und spielt teilweise gegen Halbprofis und Profis, die ich da gemacht habe und auch die Erfahrung, die ich jetzt noch mache auf meinem Amateurlevel, aber du sagst es ja auch, ich gehe es ja auch mit Spaß und Freude relativ professionell an, dass man dann schon auch, wenn man selbst Sportler ist, gewisse Dinge so nachvollziehen kann, dass man sie dann auch als Journalist ausgewogen aufschreiben kann, als vielleicht jemand, der nie einen Einzelsport gemacht hat mit diesen Aufs und Abs, weißt du? Also das maße ich mir schon an, weiß ich nicht, jetzt nach 1,5 Jahren, 2 Jahren Zusammenarbeit mit mir, wie du mich da einschätzt, aber ich versuche da schon immer, mich selbst zu hinterfragen, ja.
Ja.
Ja. Aber voll schön, dass du das auch so siehst. Es hat auch, also der Trip war Quatsch, weil wir waren alle krank und der dritte Spieler, der nicht krank war, ist jetzt krank. So. Und wir haben uns auch mehrmals gefragt, was wir da machen. Aber an sich hast du vollkommen recht. Wir reden mal ein bisschen über Herrn Zverev, würde ich sagen, und kommen damit zu den Miami Open. Es war wie immer schön, dieser Part am Anfang macht mir immer eigentlich auch sehr große Freude, wenn wir so ein bisschen über uns reden können. Aber Herr Zverev hat, wie gesagt, wir haben heute Samstag, den 28.03., gestern Nacht in Miami erneut das Halbfinale erreicht, Back-to-Back. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Erfolg. Und hat allerdings wieder gegen Jannik Sinner verloren. Und wir wollen ein bisschen drüber reden. 4 zu 6 und 6 zu 7. Tiebreak des zweiten Satzes 4 zu 7 verloren. Herr Sinner hat jetzt maßlose 32 Sätze in Folge auf Masters-Ebene gewonnen. Paris-Bercy, Indian Wells und jetzt Finale gegen, hilf mir kurz.
Lehetschka.
Dankeschön, genau, heute Nacht. Also eine wahnsinnige Serie. Und wir haben ja letzte Woche über den Zverev 2.0 geredet, über den angriffsfreudigeren Alexander Zverev. Und wir können hier freudig verkünden, dass er seinen eigenen Vorgaben weiterhin folgt. Ich habe 3 Spiele komplett gesehen. Ich habe das Sinner-Spiel heute Nacht auch gesehen. Es sind immer noch viele Elemente da, die Mut machen und die ihm auch Mut machen. Wenn man es jetzt auf einen Satz, wir gehen gleich ausführlich in die Analyse rein, aber anfänglich auf einen Satz runterbricht, kann man 2 Dinge sagen. Punkt 1, Jannik Sinner ist momentan der beste Aufschläger der Welt und kann sich aus jeder engen Situation mega krass befreien mit einem entweder brutal guten ersten Aufschlag oder der Kombination erster und zweiter Aufschlag und One-Two-Punch. Ein Grundlinienschlag und der zweite Grundlinienschlag hinterher, so genau, dass der Gegner schon nur noch aus der Verteidigung agiert. Das ist die eine Sache, die generelle Sache. Und die zweite Sache ist ein verschlagener Überkopfball bei 4-4 im Tiebreak des zweiten Satzes, nachdem er einen Halbvolley in die Mitte schlägt. Der Kommentator von Sky hat sogar richtigerweise gesagt, oder ich weiß gar nicht, ob es Experte war, Kohlschreiber, aber einer von beiden hat gesagt, der Halbvolley in die Mitte ist gar nicht so eine schlechte Lösung oftmals in der Situation. Da kannst du gleich als Profispieler was zu sagen, war es vielleicht die Falschentscheidung. Also eine Falschentscheidung in einer engen Situation und Jannik Sinner, der halt in allen Parametern irgendwie mit Zverev auf Augenhöhe ist und in dem Parameter, in dem Zverev mal besser war, dem Aufschlag, das zeigen auch die Statistiken, mittlerweile mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht sogar noch besser ist in den Entscheidungsmomenten, macht es momentan wirklich ungenießbar. Für einen Zverev, der jetzt aber gerade besser spielt als vor 4 Monaten, vor 6 Monaten, vor 8 Monaten bei den letzten Niederlagen. Vom Mindset her, Wally, sehr schwierig. Ein Spieler, der gerade versucht, sein Spiel umzusetzen, auch Erfolge damit hat und sogar das Gefühl haben muss, auch als für sich selbst, aber auch ich als Außenstehender, besser zu spielen, da aber gegen eine Mauer, auf eine Mauer zu treffen, die ihn spiegelt.
Ja, aber man merkt ja auch beim Handshake am Netz, mit welcher Stimmung, mit welcher Mut er aus diesem Match geht. Und das ist erstmal eine sehr, sehr gute. Er kann zufrieden sein, er sieht einen Fortschritt, er sieht, glaube ich, auch eine Vision. Ja, Vision, wie spiele ich das Ganze vielleicht in 2, 4, 6, 8 Monaten? Und ich finde, dass aktuell halt gegen Sinner kein Kraut gewachsen ist. Natürlich, das merkt man an den Ergebnissen. Wer hat für dich eigentlich gerade die bessere Saison gespielt, Alcaraz oder Sinner?
Jetzt müssen wir vorsichtig sein, weil du siehst ja unsere DMs auch, ne? Es sind schon unsere 3, 4 Hater in unsere DMs reingekommen, die vor allem nach Alcaraz Australian Open Erfolg und so gekommen sind, was habt ihr da gesagt mit der wird schlechter werden, er zerstört doch immer noch alles und so weiter. Also es sind sehr viele, die uns, nicht viele, ein paar, die uns das vielleicht krumm genommen haben, die Kritik, dass wir gesagt haben, ohne Trainer wird schwer. Sehr spannende Frage. Natürlich muss man den Grand Slam Erfolg höher gewichten als dieses mutmaßliche Sunshine-Double. Aber wenn du jetzt natürlich über Momentum und Konstanz sprichst, geht es jetzt schon so in die Richtung, dass Sinner jetzt gerade wieder die Nase vorne zu haben scheint. Er gewinnt ja jetzt auch 1400 Punkte, weil er ja letztes Jahr um die Zeit wegen der Dopingsperre nichts hinzugewinnen konnte. Aber ich persönlich sag so, ich denke schon eher so in Slams. Also Stand jetzt, wenn wir Ende März ein Fazit ziehen, würde wahrscheinlich Sinner das Sunshine-Double eintauschen gegen Australian Open.
Ja, 100%. Bei den Karrieren geht es am Ende wahrscheinlich nur um die komplette Anzahl an Grand Slams, die man gewonnen hat. Trotzdem bleibe ich bei meiner Aussage aktuell, dass Carlos Alcaraz sich keinen Gefallen getan hat, sich von seinem Trainer zu trennen. Und es vor allen Dingen bei den Duellen bei den Grand Slams, zu denen es bislang noch nicht gekommen ist. Wenn man die Saison von Sinner sich anschaut, hat er halt die Niederlage bei den Australian Open gegen Novak Djokovic drin, der jetzt von Zverev überholt wurde in der Weltrangliste. Und ich
Sascha wird
finde halt,
Nummer 3,
dass,
richtig?
genau, und ich finde, dass Sascha halt jetzt gerade in der aktuellen Form auch die Nummer 3 ist, derjenige, der am engsten an denen dran ist. Er scheitert jetzt gerade an Sinner, aber wie ich finde, mit guten Ansätzen. Ich finde auch, dass er mit dem Spiel an einem guten Tag von Sinner nicht durchkommt, aber das schafft gerade keiner. Und ich finde, dass er halt mal einen Tag braucht, wie ihn Djokovic hatte im Halbfinale von den Australian Open gegen Sinner. Weil Novak Djokovic hat sich jetzt die letzten Monate nicht so empfohlen oder nicht so dahin gespielt, dass man sagt, okay, der wird die jetzt über eine Saison ärgern. Da sehe ich Sascha jetzt halt vorne. Deswegen auch zu Recht die Nummer 3. Aber ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Unser Werbepartner in der heutigen Folge ist HiCoach, die ganz neue digitale Komplettlösung für Tennisschulen und Trainer und deren Bürokratie. Denn auch im Tennissport gibt es mitunter ganz schön viel Zettelwirtschaften. Wally, erinnerst du dich noch früher in den Sommercamps, wie du dich da angemeldet hast?
Ja, natürlich. Wer kennt diese Zettel nicht? Die solltest du eigentlich zu Hause nur kurz ausfüllen und wieder mitbringen. Hast sie dann noch viermal vergessen und dann irgendwie viel zu spät wieder abgegeben.
Richtig umständlich. Ich kenne das auch noch vom Tischtennis. Sowohl für die Trainer als auch für die Eltern ist das mega viel Arbeit.
Ja, total. Also die ganzen Prozesse sind ja heutzutage noch komplett analog. Zum Glück gibt es jetzt eine neue, innovative Lösung für Tennisschulen, um Trainings zu organisieren.
Genau, HiCoach. HiCoach ist die digitale Komplettlösung für Tennisschulen und Trainer und unterstützt bei allen administrativen Aufgaben neben dem Platz, ganz ohne Excel-Chaos.
Ja, im Gründungsteam ist auch Sammy Rheinwein, ehemaliger Profispieler, gegen den ich selbst noch gespielt habe und der jetzt auch Leiter einer Tennisschule in Düsseldorf ist.
Ja, echt ein cooler Typ. Überhaupt sein ganzes Team, das wir kennengelernt haben, hängt sich da richtig rein. Die kommen ja auch alle aus der Praxis und wissen genau, was Trainer täglich machen müssen. Ob Angebots- oder Trainingsplanerstellung, Rechnungserstellung oder Versand, bei allem unterstützt euch die App und hilft, viele manuelle und wiederkehrende Prozesse zu automatisieren.
Also, wenn ihr Tennisschule oder Trainer seid und eure Organisation endlich einfacher machen wollt, geht auf die HiCoach Website unter www.hicoach.net und meldet euch an.
Ich finde das richtig nice von den Gründern, dass sie sich dafür Zeit nehmen. Ihr könnt einen kostenlosen Erstregistrierungstermin vereinbaren. Dort wird euch die Software vorgestellt und ihr geht gemeinsam die ersten Schritte durch.
Ja, absolut. Alles andere als selbstverständlich. Also macht einfach per Mail einen Termin aus, lasst euch die Lösung zeigen und vor allem überzeugt euch selbst. Die Mailadresse lautet support@highcoach.net. Alle Infos haben wir euch wie immer hier unter die Folge in die Shownotes gepackt.
Alles gut, ist sehr berechtigt, dass du es fragst, wer gerade die bessere Saison hat, aber also Alcaraz. Jetzt Ende März steht auf jeden Fall noch mit dem Slam-Titel vorne. Wenn die Tendenz aber so weitergeht, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis wir das vielleicht anders titulieren müssen. Was auf jeden Fall ein Ding ist, um nochmal, weil wir reden gleich noch ein bisschen über Alcaraz, den ein Kollege der Langeweile bezichtigt hat tatsächlich. Also ein Kollege von mir hat gesagt, dem ist einfach langweilig gerade. Und Motivationsdings. Aber da kommen wir gleich noch ein bisschen dazu, zu seiner Niederlage und einem jungen Spanier, der auf der Challenger-Tour bisher unterwegs war, der davon dann indirekt profitieren konnte. Da reden wir gleich noch drüber. Aber um noch ganz kurz beim Zverev-Thema zu bleiben. Meine These ist, dass Alexander Zverev, Jannik Sinner in der nahen und generellen Zukunft eher schlägt bei einem Grand Slam als wenn beide in normaler Form antreten bei einem Masters und das einfach und allein aufgrund der physischen Komponente, dass ich glaube, dass wenn Zverev sein offensives Spiel beibehält und das, was ihm oft vorgeworfen wird, dass er nicht die, ich sag's jetzt einfach mal frei heraus, Eier hat in den entscheidenden Momenten im dritten, vierten und fünften Satz gegen diese Top, Top, Top-Spieler, dieses offensive Spiel zu forcieren und nicht auf Halten geht, was gegen alle anderen funktioniert, dass er in der physischen Komponente mindestens auf Augenhöhe ist und Jannik Sinner vielleicht sogar gerade bei heißen Bedingungen sogar ein Ticken überlegen sein könnte, wenn er ihn an den Punkt bringt bei einem Grand Slam, dass es physisch wird. Das ist so ein bisschen meine These und das könnte am ehesten auch bei den French Open passieren, auf Sand, wo die Ballwechsel noch ein bisschen länger sind. Jannik Sinner sollte auf keinen Fall als Hardcourt-Spezialist tituliert werden. Er ist ein Allrounder mit genügend Grand-Slam-Titeln und Erfahrungen auf allen und Titeln auf allen Belegen. Aber ich bin sehr gespannt auf die French Open, wenn Sascha das jetzt weiterführt, auf Sand auch weiterführt und nicht in sein altes Mindset zurückgeht, was auf Sand, glaube ich, ein bisschen schwerer ist, weil man ja schon so ein bisschen in das Grinden reinkommen kann, dann bin ich mal gespannt, ob meine These da schon positiv angetestet werden kann bei den French Open. Stimmst du mir dazu oder gehst du dagegen?
Ja, also ich finde den Ansatz interessant. Das, was ich vorhin sagen wollte, ist, dass ich halt an einem guten Tag von Jannik Sinner aktuell nicht sehe, dass Sascha ihn schlagen kann und er halt einfach einen Tag braucht, den Djokovic bei den Australian Open hatte, wo Sinner einfach nicht so da war, wo man ihn als Normalsterblicher gerade auch mal besiegen kann.
Fair enough. Lass uns unsere Hörer noch ein bisschen mit Material anfüttern zu dem Spiel, das interessant ist. Die meisten werden ja das Spiel gesehen haben. Es gab das Break zum 1-3 im ersten Satz. Zverev war eigentlich bei den Aufschlagspielen immer dran, hat mutig gespielt. Der Aufschlag von Sinner hat sehr, 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 sehr gut funktioniert. Meiner Meinung nach momentan der beste Aufschläger der Welt. 79% der Punkte beim ersten Aufschlag gewonnen, in Zahlen 45 von 57. 15 Asse gegenüber Zverevs 5, ja, was man jetzt auch so generell vielleicht Sinner gar nicht so zutraut, aber das ist die Realität. Und ich wollte einmal kurz auf die ATP Serve Stats gehen. Da führt er nämlich auf Platz 1 mit der Zahl 298,7. Vor Taylor Fritz, vor Riley Opelka, an 4 Zverev und an 5 dein Freund Mpetshi Perikar. Kannst du mal gerade als Profispieler dieses Ranking einordnen und auch diese Zahl erklären? Die setzt sich ja aus mehreren Zahlen zusammen, ne? Erster Aufschlag, zweiter Aufschlag, Prozente, Aufschlaggewinn, Aufschlaghärte, Aufschlaggeschwindigkeit, glaube ich. Liege ich da richtig?
Mhm, genau. Also da werden verschiedene Werte zusammengezählt. Im Endeffekt geht es dann halt darum, am Ende einen Wert rauszubekommen, der quasi die Durchschlagskraft und Wirkung des Aufschlags am besten darstellen kann. Und das natürlich losgelöst von einzelnen Werten, wie zum Beispiel der Geschwindigkeit oder den Assen. Mhm. Und ja, das deckt sich natürlich mit der Entwicklung grundsätzlich im Herrentennis. Man redet viel über Jannik Sinner oder auch Djokovic, damals auch Federer, über deren unglaubliche Qualitäten im Grundlinienspiel, im Angriffsspiel, was sie für eine Wirkung mit Vorhand und Rückhand entfalten können. Aber der entscheidende Schlag vor allen Dingen im Herrentennis ist und bleibt halt einfach der Aufschlag. Und da sind diese Spieler, auch wenn man das vielleicht auf den allerersten Blick nicht so erkennen würde, weil sie jetzt nicht die allergrößten sind, nicht diesen prägnanten Aufschlag haben wie ein John Isner oder ein Ivo Karlovic, sind sie trotzdem in diesen Werten, die eine Kombination aus vielen Statistiken sind, trotzdem vorne, weil das der entscheidende Schlag im Tennis ist und ja, so vonnöten ist, um dominant, gut und erfolgreich zu spielen. Und deswegen sind halt auch die Top-Spieler, meistens auch Nummer 1 der Welt, dann in diesen Bereichen extrem weit vorne, weil es ohne das überhaupt nicht geht, egal wie gut du von der Grundlinie bist oder Vorhand und Rückhand spielst.
Mhm. Ich habe ganz vergessen, weil wir haben jetzt die ganze Zeit schon über das Thema geredet, unsere Patreon-Stamm-Followerin Petra hatte gefragt, als persönliche Frage, was wir von Zverev 2.0 halten. Ich glaube, wir haben das jetzt die letzten 10, 15 Minuten schon eingeordnet, aber auch nochmal hier für dich die Nennung. Danke für deine Frage und für deinen Support. Bleibt mir noch zu sagen zu der Thematik, dass Zverev gesagt hat, nach dem Match in der PK. Der zweite Satz hätte in beide Richtungen gehen können. Ich hatte das Gefühl, dass ich von der Grundlinie richtig dominant war. Der Überkopfball war dann extrem unglücklich. Klammer auf, das war dieser angesprochene Ball bei 4-4 im Tiebreak. Erst den Halbvolley in die Mitte, den Sinner im Nach-Links-Laufen noch per Lob rüberbekommen hat, relativ gut. Und Zverev in der Rückwärtsbewegung mit etwas wenig Überzeugung dann ins Netz geschlagen hat. Zurück zum Zitat. Der Überkopfball war dann extrem unglücklich. Der hat den Tiebreak entschieden. Ich habe den Ball ein wenig aus den Augen verloren und hatte dann das falsche Timing. Genau, das hat er unter anderem gesagt. Für ihn war es das dritte Halbfinale aus des Jahres. Das klingt jetzt so negativ. Man kann auch sagen, er hat dreimal das Halbfinale erreicht in Australien und bei den beiden Masters-Turnieren. Und zu Sinner, dem Respekt halber, ist noch zu sagen, dass er jetzt der erste Spieler werden könnte seit einem gewissen Roger Federer 2007, um das Sunshine-Double zu komplettieren. Die Serie hatte ich schon angesprochen und er hat jetzt sage und schreibe 7-mal in Folge gegen Sascha gewonnen und das Head-to-Head steht jetzt 4-8. Ja, also das noch der Vollständigkeit halber. Und wir kommen noch zu einer Hörerfrage. Wolli, die hast du dir aufgemacht zu einem anderen Thema. Es dreht sich nämlich zumindest im Ansatz um das andere Halbfinale. Arthur Fee ist ja nach überstandener langwieriger Rückenverletzung letztes Jahr rausgezogen bei den French Open als Lokalmatador und Favorit auf einen tiefen Run eines Franzosen und seitdem immer wieder Rückenprobleme gehabt und jetzt scheinen die überwunden zu sein und jetzt bei den Masters-Turnieren ja sehr, sehr gut performt und bei den Hartplatz-Turnieren generell. Und ein Patreon hat dazu folgende Frage.
Ja, die ist eigentlich kurz und knapp und die ging darum, ob wir Arthur Fies in dieser Saison noch als Top-10-Spieler sehen. Und ich glaube, da muss ich noch einmal, der Flo. Der Flo hat gefragt, Meinung zu Arthur Fies, Top-10-Spieler, Fragezeichen. Ja, er war vor seiner Verletzung schon bei Position 14. Ich habe in Hamburg mal mit ihm trainiert, vor 2 Jahren, glaube ich. Fand das Level enorm, unglaubliche Athletik. Und ja, so wie er jetzt zurückgekommen ist nach dieser Verletzung mit dem Halbfinale, ich glaube, dieses sensationelle Comeback gegen Tommy Paul im Viertelfinale wurde auf Instagram hoch und runter gezeigt. Ich glaube, das haben sehr, sehr viele mitbekommen davor.
Wie stand es im Viertelfinale? 2-6, ne? Glaube ich.
Genau, 6-2 für Tommy Paul. Ja. Dementsprechend 4 Matchbälle. Und da kann sich Tommy Paul auch gar nicht so viel vorwerfen, weil ja, Fies die einfach sensationell abgewehrt hat. Und er ist im Februar zurückgekommen, hat dann Finale gespielt in Doha, dort gegen Alcaraz glatt verloren. Dann in Indian Wells direkt danach Viertelfinale gespielt, jetzt Halbfinale. Das sind absolut Ergebnisse, die für einen Top-10-Spieler sprechen. Wie gesagt, er war schon bei Position 14 vor seiner Verletzung, ist noch sehr, sehr jung, hat noch Potenzial, was seine spielerische Entwicklung angeht, meiner Meinung nach. Und ist deswegen, ja, ich will nicht sagen, wenn Bublik Top 10 sein kann, dann schafft das Arthur Fies auch, aber da sehe ich wahrscheinlich sogar Top 5 Potenzial, wenn er gesund bleibt und man sieht, mit was für einer Energie, mit was für einem Hunger er zurückkommt, wie er seine Siege feiert, wie viel Emotion da drin ist, durch seine Leidenszeit, durch die Verletzung halt auch geprägt. Und ja, deswegen glaube ich, ist das fast eine sichere Wette.
Wie hat er sich so rund um deine Trainingseinheit gegeben? Was ist das so für ein Typ?
Ich fand ihn ja relativ abgeschottet, reserviert, sehr professionell mit seinem Team. Ja, schon wie ein Star, sag ich mal. Ja. Mhm. War jetzt nicht sehr nahbar.
Verstehe. Mittlerweile 21 Jahre alt. Ich habe gerade nachgeschaut. Live-Ranking plus 200 Punkte jetzt für das Halbfinale, die er plus gemacht hat, steht auf 28. Und sein Halbfinalgegner wird nächste Woche mindestens ein neues Career-High haben. Das war bisher 16. Jiří Lehecka steht im Live-Ranking jetzt auf 14 und darf sich morgen an der momentan schwersten Aufgabe Männertennis probieren an Jannik Sinner. Genau. Ich hätte noch eine Thematik bei den Herren. Und zwar, wir hatten es ja schon angekratzt, Herr Alcaraz hat verloren gegen einen weiteren eigentlich hochgehandelten Spieler der letzten Jahre, der leider immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat, Herr Korda, der ihn ausgeschaltet hat, was so ein bisschen ein Statement-Sieg war auf der großen Bühne. Ist jetzt keine Sensation, weil wir um das Potenzial von Korda wissen, aber die Konstanz wurde einfach von seinem Rücken verweigert und von seinem Körper generell. Und direkt im Spiel danach konnte er dieses positive Momentum, das er sich selbst erarbeitet hat, nicht mehr weitertragen und hat unter anderem mit Rückenschmerzen gegen den Spanier Landa Luce, 20 Jahre, 156 der Welt verloren, der eigentlich oder uneigentlich auch auf der Challenger Tour unterwegs ist. Über Alcaraz haben wir ja schon ein bisschen geredet. Ich würde gern von dir, wenn es möglich ist, ein bisschen was zu Landa Luce hören. Ob das einfach nur ein ganz junger Spieler ist, bei dem es klar war, dass der sich da durchsetzen wird, oder ob das jetzt so ein bisschen aus dem Nichts kam, ist aus der Quali raus. Das heißt, es waren dann 6 Siege, unter anderem auch Kachanov rausgehauen. Ja, was kannst du sagen oder auch nicht
Ja,
sagen?
also natürlich kann ich was zu dem sagen. Deswegen sitze ich ja hier im Podcast. Nee, ich habe ihn auf ein paar Turnieren erlebt, speziell Ende letzten Jahres. Ist ein sensationell guter Spieler, der ja Nummer 1 bei den Junioren war, US Open bei den Junioren gewonnen hat, auch jetzt schon sein Davis Cup-Debüt im A-Team gefeiert hat in der letzten Davis Cup Partie in der Schweiz. Und
Stimmt, das habe ich verdrängt. Ja.
ja, trainiert und lebt eigentlich in der Rafa Nadal Academy. Hat einen sensationell guten Trainer, einen Spanier, mit dem er schon sehr, sehr lange arbeitet. Ein sehr unaufgeregter Typ, die total entwicklungsorientiert arbeiten. Er hat eine ja, sensationell gute Technik, gute Einstellung auf dem Platz, sehr, sehr ruhig und zieht einfach sein Spiel, seinen Stiefel immer, immer durch, hält nie zurück. Und das hat mich eigentlich schon die letzten Monate, als ich ihn gesehen habe, sehr beeindruckt, wie cool er eigentlich mit Fehlern und mit Niederlagen umgeht, weil da sehr, sehr viel für mich, so wirkte es, darauf ausgelegt ist, okay, wir spielen jetzt nicht, um das Challenger zu gewinnen, sondern um erste 10 in der Welt zu kommen. Und wie eng das Level halt beieinander liegt, das kann man so ein bisschen an seinen Ergebnissen dieses Jahr auch nachverfolgen. Er hat mehrmals bei Challenger-Turnieren in der
Die
ersten
waren
und
gar
in der
nicht so gut,
zweiten
ne?
Runde verloren, genau. Und er verlierte auch gegen sehr, sehr gute Spieler, auch mal 3-6, 4-6 und ja, bleibt mit seiner Spielstärke einfach dran. Indian Wells hat er zweite Runde Quali, also Quali-Finale verloren, gegen die Nummer 130 der Welt. Also es sind ja keine Top 30 Spieler, gegen die er da spielt. Und dann kommt dann irgendwann mal so ein tiefer Lauf ins Turnier rein, wo man dann halt merkt, okay, wenn es dann wirklich mal zusammenpasst, klickt und er halt die 3, 4 Punkte im Satz für sich entscheidet, die dann halt ja ausschlaggebend sind, ob man den Satz oder das Match holt oder nicht, dass dann halt auch mal Siegesserien kommen können und er mit dieser Spielstärke, seinen Anlagen und allem, was er mitbringt, dann halt auch mal letzte 8 bei einem Masters-Turnier kommen kann. Hat natürlich bisschen profitiert vielleicht, dass Korda nicht ganz das Level gespielt hat wie gegen Alcaraz, aber holte auch den zweiten Satz im Tiebreak, um sich überhaupt mal in den dritten Satz zu retten. Und ja, schlägt natürlich viele gute Leute.
Und auch super
Ist
knapp
überraschend.
gegen Lehecka nur
Ja,
verloren, ne? Tiebreaks und so.
genau. Ja, also deswegen es überrascht mich nicht. Man sieht einfach, wie unglaublich eng das Ganze zusammen ist. Man kann in einer Woche beim Future erste, zweite Runde verlieren und die Woche drauf kannst du beim Challenger Halbfinale, Finale spielen. Und so ist es halt ein, zwei Level drüber auch. Du kannst beim Challenger früh verlieren, aber beim ATP-Turnier dann auch mal weit kommen. Das heißt nicht, dass es jede Woche passiert und dass es bei jedem Spieler geht, aber die Spieler, die an sich eine unglaubliche Spielstärke mitbringen, die gewinnen auch nicht jedes Challenger-Turnier. Dafür ist, wie gesagt, die Tagesform zu entscheiden und ein paar Punkte sind es dann halt am Ende nur. Und wenn die dann halt mal in einer guten Woche für einen fallen, dann ja, schafft es halt so ein Spieler mit seinen Anlagen auch mal ja, tief zu spielen. Und ich bin mir sehr sicher, dass man in den nächsten Monaten und vor allen Dingen auch Jahren noch viel von ihm hören wird. Auch wenn ich jetzt nicht erwarte, dass er bei jedem ATP und Masters-Turnier jetzt seine drei, vier Runden macht, weil ja, wie gesagt, dafür sind einfach alle Spieler irgendwie zu gut.
Danke für die Einordnung. Wir werden in der nächsten Folge den Schwerpunkt etwas auf das Damentennis legen. Heute bleibt uns nur zu sagen, dass die Lokalmatadorin, kommt ja aus Florida, Coco Gauff, es ins Finale geschafft hat. Etwas überraschend nach der Vorgeschichte, trifft in einer Neuauflage des French Open Finals auf Arina Sabalenka. Ich finde auch so ein bisschen, Coco hat ja so ein bisschen auch, ja, lebt vielleicht ein bisschen ohne Mietkosten im Kopf von Sabalenka. Es wird ein sehr interessantes Finale, auch mental. Bisschen überraschend, dass sie ins Finale kommt, weil Gauff ausgefallen ist in Indian Wells und aufgeben musste wegen, so habe ich es verstanden, Nervenentzündung im Arm. Der andere Arm ist wohl auch ein bisschen betroffen. Also ich weiß nicht genau, was da los war. Und es waren viele Fragezeichen, aber präsentiert sich sehr, sehr stark. Das erste Mal, dass sie zu Hause so stark auftritt und könnte sozusagen ihr Heimmasters gewinnen. Das werden wir genau beobachten und dann auch genauer drauf eingehen in der neuen Folge aus Zeitgründen und auch Respekt, wem Respekt gehört. Zwischen der letzten und der heutigen Folge hat der ehemalige Top-10-Spieler David Goffin über Instagram sein Karriereende zum Saisonende bekannt gegeben. Wally, den ich ja hier als einen der unterschätztesten Spieler in irgendeiner Liste mal hatte, ne? Vor einem halben Jahr oder so. Sechs ATP-Titel nur mit Career High 7, muss man ja fast sagen. Masters-Finale, also ATP-Masters-Finals-Finale gespielt gegen Dimitrov 2017. Genau. Ja, und für mich so ein schöner Spieler einfach. Und mittlerweile auch schon 35 oder erst 35. Was sagst du, schon oder erst zum Karriereende?
Ja, ich finde halt, die letzten Jahre hat es sich so ein bisschen ja, gezogen, dadurch, dass er so oft verletzt
Ja.
war und dann viel Challenger spielen musste. Und ich persönlich hatte immer das Gefühl, boah, da spielt er echt ein, zwei Level von der Turnierkategorie unter dem, was er eigentlich spielen kann, sollte, möchte, wie auch immer. Und deswegen überrascht es mich nicht. Heutzutage mit 35 ja fast schon früh. Vor 10 Jahren war das spät, da die Karriere zu beenden. Aber wie gesagt, so wie seine letzten Jahre verlaufen sind, grundsätzlich würde ich sagen, dass er eher ein Top-15-Spieler ist. Und wenn du da dann halt ja, vermehrt bei Challenger-Turnieren und so aufläufst und nicht mehr ganz die tiefen Läufe hast, ist das vielleicht auch ein Grund, der mit seinem Körper dann zu dieser Entscheidung geführt hat.
Wir kommen zum letzten großen Thema für heute, dem Thema Doping und einem weiteren australischen Fall, der vierte australische Dopingfall im letzten Jahr. Das sagt ja auch schon mal generell ein bisschen was aus. Es geht um Marinko Matosevic. Da klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen, ehemaliger Top-40-Spieler, der in den 2010ern jahrelang in den Top 100 stand, also gestandener Top 100-Spieler, der seit 2018 eigentlich nicht mehr spielt und seitdem als Trainer unterwegs war, unter anderem mit Jordan Thompson
Thompson.
und O'Connell, der ja auch einen Run hatte in den Top 100. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt gerade steht, aber euch als Tennis-Freaks natürlich beide Spieler mehr als einen Begriff. Und da wollen wir ein bisschen ausführlicher drüber reden, weil es ist ein, und Wally, ich habe es dir ja auch geschickt, dass du es lesen kannst, einer der klarsten Dopingfälle der vergangenen Jahre. Wir haben es ja oft hier so, auch bei sehr bekannten Spielern. Normalerweise läuft es ja immer so, du hast einen positiven Dopingtest, teilweise mit heftigen Substanzen, wo man die Augenbrauen heben kann. Und die ITIA startet dann das Verfahren und dann kommt meistens der Spieler X oder die Spielerin Y in Kombination mit Anwälten und sagt, ich war es nicht und das ist meine Begründung, Hashtag Kontaminierung. Und dann geht es ja voll oft um Deutungshoheit und wir versuchen das hier für euch auseinanderzunehmen und einzuordnen, damit ihr ein besseres Bild habt. Jetzt ist das ein bisschen anders. Der Herr Matosevic, dem wurden 5 Dinge vorgeworfen, unter anderem Blutdoping, Manipulation von Blutdoping und deren Komponenten, Zusammenarbeit mit einem zweiten ungenannten Spieler in Zusammenhang mit einer verbotenen Methode, Zusammenarbeit mit einem dritten ungenannten Spieler und der Verwendung und der Nutzung und der Andeutung von Clenbuterol. Clenbuterol ist die das Kälbermittel, das unter anderem der bekannte ehemalige Radsportler und Tour de France-Sieger Contador positiv getestet wurde. Viertes Thema, eigene Nutzung von Clenbuterol und Besitz von Clenbuterol. Ja, ist mittlerweile 40 Jahre alt. Hat zuletzt 2018 gespielt, hat jetzt eine 4-jährige Sperre bekommen, weil er auch als Trainer aktiv war und Teile dieser von mir eben genannten Sachen in die Zeit als Trainer fallen. Und bevor ich im Detail wirklich ein paar Details hier nenne, weil die wirklich so ein bisschen auch schaudrig sind und das eine ziemliche Tendenz oder mehr als eine Tendenz erkennen lassen, möchte ich deine ersten Gedanken hören, nachdem du es einmal runtergelesen hast, weil du warst ja wahrscheinlich, korrigier mich, aber auch nicht im Fall drin. Ich nämlich auch nicht. Ich hatte davon gehört und hatte den Fall aber noch nicht gelesen und heute Morgen mich damit beschäftigt und da sind mir ziemlich die Augen rausgefallen.
Ja, mir ist natürlich, er ist mir als Spieler noch öfters über den Weg gelaufen und natürlich dann auch in Kombination mit den von dir auch genannten australischen Spielern. Habe, glaube ich, auch ein, zwei Mal mit den Leuten trainiert, wo er mit am Platz war. Und ja, das wirft natürlich irgendwie schon nicht so ein geiles Licht auf diese ganze australische Crew da, weil die Art und Weise, wie es halt auch im Artikel steht, dokumentiert ist, ja, ist das ja schon ein Thema, über das sich dort ausgetauscht wird, wo jetzt nachgewiesenerweise auch mehrere Spieler sich Spieler verbotener Methoden unterzogen haben, mit System wohl wissen, teilweise jetzt auch Strafen absitzen und es sind nicht nur Spieler, die 800, 900 stehen, sondern Spieler, die damit sehr, sehr viel Geld verdienen, sehr hoch in der Weltrangliste sind, ja, auch in den Genuss kommen, dann Grand Slam Turniere und so weiter zu spielen. Und ja, es hinterlässt natürlich bei Kollegen wie mir kein gutes Gefühl, solche Sachen dann da zu lesen, mit welcher Klarheit, Selbstverständlichkeit da dann über Methoden und Substanzen gesprochen wird. Und ja, das ist so das, worüber ich halt nachgedacht habe, als ich das Ganze gelesen habe.
Ich gehe jetzt ein bisschen ins Detail. Wir beziehen uns, also die Artikel, die jetzt veröffentlicht worden sind, und natürlich, nachdem ich den Artikel gelesen habe, bin ich dann auch in das offizielle PDF-Dokument der ITIA gegangen. Und alles, was wir jetzt sagen, sind keine Gerüchte, sondern beziehen sich einzig und allein auf das Verfahren gegen Matosevic aus dem offiziellen ITIA-Dokument. Ihr wisst das, es gibt immer am Ende ein PDF-Dokument, das sind 80 Seiten, das ist immer ein bisschen schmerzhaft zu lesen und sehr viel juristisches Englisch, aber es lohnt sich oft. Und einige Kollegen haben das sehr, sehr gut zusammengefasst. Und vorneweg, es geht hier um Blutdoping und Clenbuterol. Also das ist kein Kindergarten. Das sind zwei der schlimmsten Dopingvergehen, die man machen kann und die auch absolut dir einen riesigen Wettbewerbsvorteil verschaffen können in terms of physische Verfassung, Regeneration, Trainingshärte, Wettkampfhärte, die er selbst auch zugegeben hat. Deswegen jetzt einmal genau zuhören und Wolli, feel free, jederzeit mal reinzukrätschen, was du zu einzelnen Punkten hältst. Einfach, also musst nicht, aber wenn du was hast, krätsch einfach gerne mal rein. Es geht los damit, dass im Zusammenhang mit einem anderen Fall, welcher Fall wird nicht genannt, aber wir hatten ja 4 australische Fälle, das Handy von Matosevic beschlagnahmt wurde von der ITIA und seine Chats durchsucht wurden. Und anhand dieser Chats wurde eindeutig identifiziert, dass es ein Blutdopingvergehen gab bei einem Challenger-Turnier, Wally, in Morelos, Mexiko. Das heißt, er und ein in diesen Unterlagen genannter Spieler B haben sich Textnachrichten, wahrscheinlich über WhatsApp, ausgetauscht und haben darin diskutiert, wie viel, jetzt zitiere ich vom Englischen ins Deutsche, Blutdoping kosten sollte. Und später hat Matosevic dem Spieler B einen detaillierten Paragraphen geschickt über Blutdoping und die Effekte, die Blutdoping hat als Spieler. Jetzt kriege ich mal direkt rein. Digga, auf einem Challenger-Turnier auf deinem Niveau Blutdoping vor dem Wettkampf. Also das ist ja exakt Betrug an dir und allen anderen Spielern, die das mutmaßlich nicht machen.
Ja, es finde ich auch Betrug, wenn man das in Bali in der Offseason macht. Aber was ich relativ interessant fand, weil ich dann in die Ergebnisse von Matosevic geguckt habe, weil ich wollte wissen, hat er zumindest dann das Turnier gewonnen.
Und?
Aber der hat dann da erste Runde verloren. Der hat erste Runde verloren gegen Christian Garin, 6-2, 6-3. Dann hat er noch ein Turnier gespielt danach und dann hat er seine Karriere beendet. So, und da kommen wir halt dann auch zu der Frage, okay, ihm wurde es da nachgewiesen. Weiß ich nicht, ob man mit, also in dem Alter, vorletztes Turnier, dann nochmal anfängt, was Neues auszuprobieren. Oder, und das ist jetzt eine Mutmaßung, er das vielleicht schon vorher ab und zu mal gemacht hat.
So, liebe Hörerinnen, wir wollen gar nicht schauspielern oder rumflaxen. Es ist mittlerweile Sonntagmorgen, 9.38 Uhr. Mitten hinein in Wallys wirklich gehaltvolle Antwort über Doping, weil er ist ja der Einzige in diesem Podcast, der wirklich gehaltvoll über Doping sprechen kann, im Tennis als Experte, hat es mir komplett das Internet zerrissen gestern Abend, Samstagabend, für eine längere Zeit. Wir konnten zum Glück, weil wir ja so technische, hochprofessionelle Experten sind, alle Daten sichern, aber haben es nicht mehr hinbekommen, weiter aufzunehmen und dieses Thema und dann auch den Podcast abzuschließen. Deswegen haben wir der Zeitverschiebung getrotzt und sind früh für euch wieder am Start und nehmen heute weiter auf. Und ich sage auch nochmal offiziell guten Morgen, Wally.
Ja, guten Morgen. Hast du eigentlich die Zeitverschiebung heute gemerkt beim Aufstehen oder hattest du es auf dem Schirm?
Ja, tatsächlich. Also wir haben heute auch noch ein Fußballspiel und die Trainer und die Verantwortlichen oder wir achten schon drauf, weil wir haben auch ein paar Chaoten, ne? Wie in jedem Team, die da vielleicht nicht drauf achten. Deswegen wusste ich das auch. Ich war aber auch noch unterwegs gestern Abend und hatte Besuch. Also ich habe nicht allzu viel geschlafen, aber es hat mich auch so geärgert mit den technischen Schwierigkeiten. Dich sicherlich ja auch, weil wir gut im Flow waren, dass ich jetzt auch froh bin, dass jetzt alles funktioniert und wir weitermachen können.
Und ja, man muss einfach sonntags morgens das Internet in Deutschland nutzen. Da sind die Leitungen frei, die Leute schlafen, da sind nicht so viele drin in dem Internet.
Ein Patreon hat auch geschrieben, weil ich habe den Patreons zumindest gesagt, dass die nicht irgendwie warten, dass das Samstagabend kommt. Weil ich auch in den Zugriffszahlen schon noch sehe, dass die das immer schnell abhören. Und da hat einer geschrieben, geantwortet, das bedeutet, du bist gerade in Deutschland.
Das
war ein sehr guter Klopp-Klopp-Witz mit sehr viel Wahrheitsgehalt. Also vielen Dank, oder beziehungsweise ihr wusstet es ja jetzt gar nicht. Wir hatten es für Samstag angekündigt, aber jetzt gleich Sonntag hört ihr das ja dann schon. Und wenn es ein Gutes hat, wie ihr das eben vernommen habt, wenn ihr die bisherige Folge gehört habt, ja, geredet haben, dass es vor dem Damenfinale ist. Mittlerweile kennen wir das Ergebnis. Ich habe es mir tatsächlich noch ein bisschen angeschaut, auch nicht komplett. Arina Sabalenka hat das Sunshine-Double geholt in einem Dreisatzsieg gegen Coco Gauff. Und was ich am beeindruckendsten fand, also 6-2, 4-6, 6-3, sie war insgesamt die bessere und konstantere Spielerin. Aber Gauff hat gegen das Momentum den Satz geholt und hatte dann das Publikum im Rücken und ist voller Energie in den dritten Satz gestartet. Aber Sabalenka, und ich hatte ja gestern gesagt, dass sie so ein bisschen, dass Gauff in ihrem Kopf mietfrei wohnt, hat gegen das Momentum, gegen das Publikum sofort gebreakt, war die klar bessere Spielerin im dritten Satz und hat das vom Kopf her sehr, sehr, sehr gut und souverän zu Ende gespielt, was nicht leicht ist. Und wir haben es ja auch bei den French Open letztes Jahr gesehen, dass sie da Probleme hatte. Also eine absolute Weiterentwicklung auch und momentan die beste Spielerin der Welt, während Iga Swiatek ein bisschen Probleme hat und Rybakina ja wieder besser ist und quasi auf Augenhöhe mit diesen Spielerinnen ist. Aber ja, großen Respekt an Sabalenka für diesen Erfolg. Das können wir jetzt zumindest hier verkünden, zeitlich richtig.
Ja, und wir sind gespannt, ob da der Herr der Schöpfung auch nochmal nachzieht mit dem Sunshine Double heute. Und
vermute es, ne?
Ja, ich meine, die Chancen und die Odds, wie man so schön sagt, sind natürlich extrem auf Seiten von Herrn Sinner. Und ja, will mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber würde da natürlich sehr, sehr mitgehen, weil alles andere wäre eine Riesenüberraschung. Aber in den letzten Jahren, auch bei den Herren, gab es ja ein paar, ja schon, Überraschungs- und Premierensieger bei den Masters-Turnieren in den USA.
Wir werden es sehen, beziehungsweise einige der HörerInnen werden es jetzt vielleicht schon auch wissen, wie das Ergebnis ist. Wir kommen zurück zu der Thematik, mit der wir uns gestern beschäftigt haben. Wie so oft in diesem Podcast, zum Dopingfall von Matosevic. Und mein Internet hatte dich unterbrochen, gerade in der Antwort, als es darum ging, dass du Schwierigkeiten hast, natürlich zu glauben, dass so ein Spieler mit 38 dann am Ende der Karriere, nachdem er mehrere Jahre auch in den Top 10 gestanden hat, plötzlich mal am Ende der Karriere dieses Blutdoping ausprobiert. Und dann ist das Internet abgebrochen. Also ich weiß nicht, jetzt kannst du mal Nehmerqualitäten zeigen, ob du den Gedankenstrang noch zu Ende führen kannst. Ansonsten übernehme ich nochmal bei der Thematik.
Ja, vielleicht ist das hier ja auch eine Verschwörungstheorie, dass wir, wenn es um dieses Thema geht bei dem Spieler, dass dann das Internet zusammenbricht, die Aufnahme zusammenkracht. Aber ich habe natürlich daran gezweifelt oder zumindest das mal in den Raum geworfen, weil ich mir die Ergebnisse von Matosevic angeschaut habe und auch dann irgendwie rückblickend verwundert war, dass er ja ertappt wird beim Dopen und ja da so offen drüber kommuniziert beim vorletzten Turnier seiner Karriere in dem Alter, dann auch noch fernab von seiner Heimat in Mexiko, was ich auch total verwunderlich fand oder total neu war, dass Spieler, solange sie international noch unterwegs sind, bei einem Turnier außerhalb ihres Heimatlandes, irgendwie da, wo man vielleicht Leute kennt und so, sich da eine Infrastruktur suchen, aufbauen und wahrnehmen können, um dort, wie du es so schön gesagt hast, zu betrügen, um anschließend 2 Wochen später die Karriere zu beenden, beziehungsweise er hat ja nie offiziell seinen Rücktritt erklärt, er hat dann nur aufgehört zu spielen. Und das legt natürlich die Vermutung nahe, dass er wahrscheinlich schon früher in seiner Karriere diese Methoden, sagen wir zumindest mal, gekannt hat, weil sonst würde es für mich irgendwie gar keinen Sinn machen, dann in der Phase der Karriere damit anzufangen und dann so plötzlich nicht mehr zu spielen. Und das war eigentlich das, was ich dazu sagen wollte und was bei mir diese Fragezeichen aufgeworfen hat.
Völlig berechtigt auch. Dazu direkt, bevor ich weitermache mit dem Fall, natürlich ist es klar, dass wenn man eine Bluttransfusion macht, dass es einem dann besser geht und man härter und stärker trainieren kann. Aber es gibt natürlich keine Garantie dafür, dass man dann alles in Grund und Boden spielt und so weiter. Also jetzt nur, weil er dann da schnell verloren hat und dann noch ein Turnier gespielt hat, heißt jetzt nicht, dass er damit keinen betrogen hat oder keinen Effekt hatte. Und wir wissen natürlich nicht, wie du es richtig auch gesagt hast, wie lange und aus welchem Grund er das vorher schon gemacht hat oder nicht gemacht hat. Aber das Blutdoping an sich, und das hatte ich ja gestern auch schon gesagt, ist wirklich eins der stärksten Vergehen, die man, mit denen man betrügen kann. Und die Effekte sind ganz, ganz klar. Genau, und dann kommen wir auch zurück zu dem Fall. Wir waren ja soweit mit diesem Spieler A, beziehungsweise Spieler B, der nicht namentlich genannt wird, mit dem er das besprochen hat. Und auch, wie viel das kostet und auch, was die Effekte von Blutdoping sind, nämlich höhere physische Möglichkeiten, also natürlich steigert, vielleicht nochmal einfach auch grundlegend nochmal für alle, die das nicht wissen, Eigenblutdoping funktioniert so, du kriegst Blut abgenommen und dann wieder Blut hinzugenommen. Das steigert die roten Blutkörperchen. Mehr rote Blutkörperchen bedeutet mehr Sauerstoff, mehr Energie. Das heißt, du kannst länger trainieren, härter trainieren oder länger deine Leistung halten, mehr laufen im Spiel, in einem physischen Spiel etc. pp. Dieser Matosevic wurde auch fotografiert von diesem nicht genannten, nicht näher genannten Spieler B in dieser Klinik in Mexiko. Genau, Wally, das ist auch noch das, was ich sagen wollte. Ganz interessant. Natürlich mutmaßlich oder in diesem Fall nicht mutmaßlich, wir wissen es, machen das die Spieler oft in Ländern, wo es diese Kliniken gibt. Das sind ja so Schönheitskliniken oder in Hotelresorts, wo man einfach rein und rausgehen kann und diese ganzen, ja, im Profisport verbotenen, aber in der, ich sag jetzt mal, gehobeneren Mittelklasse und aufwärts so mehr oder minder immer gerne mitgenommenen Bluttransfusionen, weil sie ja auch positive Effekte haben auf die normale Gesundheit. Also du fühlst dich frischer mit so einer Transfusion, du kannst vielleicht härter arbeiten oder kriegst schönere Haut. So, dass das da einfach gemacht werden kann, ohne dass da jemand was Negatives sagt, die Augenbrauen hebt, das ist sehr anonym und mutmaßlich kommt auch niemand vom Aufwand und Ertrag von deiner nationalen Anti-Doping-Agentur plötzlich unangekündigt in dieses Resort, weil du das vielleicht auch gar nicht angegeben hast, sondern du hast ja angegeben, also Matosevic wird mutmaßlich angegeben haben, bei dem Turnier gewesen zu sein. Und die aufmerksamen Stammhörerinnen wissen ja auch immer, wenn wir zwischen den Zeilen hier sprechen, dass wir oft auch schon gesagt haben, dass es bis zum absoluten oberen Top-Segment in der Weltklasse, und ich nenne jetzt extra keine Namen, aber Spieler gibt, die ganz offiziell wissentlich Vorbereitungen vor Grand-Slam-Turnieren machen, an ziemlich abgelegenen Orten, vor den Australian Open, in Resorts, in Thailand, etc. pp. Das könnt ihr alles einfach, wenn ihr diese Stars oder die Spieler aus der ersten, zweiten, dritten Reihe verfolgt, auf deren Instagram-Kanälen auch ganz oft öffentlich verfolgen. Und dann muss man zumindest mal, ja, irgendwie hinterfragen, macht das Sinn, so reisetechnisch und insgesamt, dass man diese Vorbereitung vor einem großen Turnier an dem und dem Ort macht oder nicht. Ja, also ich war tatsächlich mal, als ich Urlaub gemacht habe auf Phuket in Thailand, auf Bitten von Edmund, der hier auch schon war, Edmund Willison, 50 Taximinuten entfernt in einem Resort, wo mutmaßlich Schwimmer aus Ungarn solche Sachen gemacht haben sollen vor Wettkämpfen. Und dann habe ich mir diese Facilities dort angeschaut. Und das war halt wirklich so ein Hotelresort. Und daneben war so ein Bungalow in so einem Erdgeschoss mit 5 Eingängen. Und da konntest du Bluttransfusionen machen, Schönheitssachen etc. pp. Und nebendran war das 50 Meter Schwimmbecken und Leistungssportler haben trainiert. So, gut. Das dazu zwischen den Zeilen für euer weiterführendes Wissen. Zurück zu dem Fall, Wally, weil jetzt wird es eigentlich noch richtig interessant. Matosevic wurde von diesem ungenannten Spieler in dieser Morelos-Klinik, kann man vielleicht auch mal googeln, Morelos-Klinik, fotografiert, während er auf einem Bett gelegen hat mit der Kanule im Arm, also während des Blutdopings fotografiert Und die haben sich das in diesen privaten WhatsApp-Chat geschickt. Ja, natürlich nicht öffentlich. Also es gab zum Beispiel Spieler wie Sami Nasri, der ehemalige Weltklasse-Fußballer, der sich tatsächlich von der Klinik hat fotografieren lassen und das auf seinem Instagram gepostet hat. Solche klaren Fälle gibt es aber sehr, sehr selten. Erinnerst du dich noch an die beiden Langläufer 2019 bei dem Fall von Hajo Seppelt, die mit der Kanüle im Arm von der Polizei überrascht worden sind, 2019, 8 Stunden vor der Langlauf-Weltmeisterschaft. Ja, also solche,
ja, dunkel, ja.
Solche ganz klaren Fälle gibt es ganz, 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 ganz selten. Genau. In den nachfolgenden Tagen nach dieser Behandlung haben die beiden sich ausgetauscht über die Effekte, die positiven Effekte. In Englischen steht hier, Matosevic beamed about his satisfaction with the results. In den folgenden Tagen hat er das beschrieben als noticeable uplift, also als wirklich spürbaren positiven Effekt in his physical condition, stating that he had practiced full power and that training felt unusually easy. Also, er konnte mit voller Kraft trainieren und das Ganze hat sich im Vergleich zu dem Status davor super, super einfach angeführt. Ich mach das wirklich im Detail mal klar, Wolli, weil das sind ja oft die Dinge, die ich hier anspreche, die du auch mittlerweile hier ansprichst, ne? Also, das sind genau die klaren Effekte. Also, wenn ein Sportler mutmaßlich regelmäßig Blutdoping macht, ja, Wolli, wie oft trainierst du am Tag? Zweimal? Zweimal Tennis,
ja,
oder?
Zweimal Tennis, einmal Athletik.
Und beides so zweieinhalb Stunden, je nachdem, in welcher Condition du bist, ne? Mit Aufwärmen natürlich und Cooldown und so noch zusätzlich.
Genau, also ich würde eigentlich sagen, an einem richtig vollen Trainingstag sind es 2x2 Stunden Tennis und 1 Stunde Athletik. Mhm. Aber das mache ich auch nicht jeden Tag und teilweise trainiere ich jetzt gerade auch eher 2 Stunden Tennis, 1 Stunde Athletik. Aber in dem Bereich bewegt sich das ungefähr.
Mhm. Ich habe ja auch mit anderen Spielern auch über dich geredet, ohne dass du dich selbst loben musst. Die sagen, dass du eigentlich physisch eher im oberen Bereich bist. Also schon, das sagst du ja auch selbst, dass du dich selbst...
Woher hörst. Kommt das eher?
Ich wollte jetzt nicht...
Und wer war das?
Zum Beispiel, als ich mit dem in Koblenz mal gesprochen habe, Max Rehberg, der hat gesagt, du hast eigentlich, also auch mal raus von
den... Du hast gesagt, nicht selbst loben.
Ja,
deswegen
okay.
Halt zurück.
Zurück zum Thema. Also du bist auf jeden Fall ein fitter Spieler. Was ich fragen wollte, um das noch in einen besseren Kontext zu setzen, wie kaputt bist du nach so einem für dich Standardtrainingstag, so von der Frische her, und wie viel mehr könntest du noch trainieren, dass du so in den Bereich kommst, wo du vielleicht Verletzungsgefahr hast? Weil was ich nahelegen möchte, ist, dass wenn du dopst, wenn jemand mutmaßlich dopt, dass er vielleicht eine ganze Trainingseinheit pro Tag mehr trainieren kann oder 1 Stunde, 2 Stunden mehr trainieren kann, ohne dass ihm was passiert. Und das auf die Woche, auf den Monat und auf das Jahr gesehen ja auch ein extremer Zeitvorteil ist.
Ja, also wenn man sich halt anschaut, dass es für viele Spieler eine Belastung ist, ein Einzel und ein Doppel an einem Tag zu spielen, was körperlich meistens nicht so anstrengend ist wie 2 Trainingseinheiten Tennis von jeweils 2 Stunden. Mhm. Da ziehe ich eigentlich immer ganz gerne den Vergleich. Und für mich ist es so, dass wenn ich 2 Stunden Tennis 2x am Tag spiele und noch 1 Stunde Athletik, also 5 Trainingsstunden komme, ich danach auf jeden Fall Probleme habe, Treppen zu gehen. So, das ist wirklich anstrengend, das ist zäh und krass, ich kann dann nicht nochmal, also ein 30-minütiger Spaziergang ist schon eine Qual, ich will mich dann einfach nur noch hinlegen. Und es geht ja auch nicht immer nur um den Trainingsumfang, natürlich auch um die Trainingsqualität, deswegen passe ich das auch öfters an und trainiere dann nur noch meine 3 Stunden am Tag. Ich meine, ich bin jetzt auch keine 18, 19 mehr. Das heißt, man holt vielleicht auch nicht mehr so viel über Umfang raus, aber meines Erachtens ist es unfassbar schwer, mehr als 5 Stunden zu trainieren. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man dann halt von Spielern hört, oh, es ist anstrengend, Einzel und Doppel am Tag zu spielen. Für mich ist es in meisten Fällen nicht das Problem. Es ist 1,5 Stunden Einzel, 1 Stunde Doppel. Es ist die Hälfte stundenmäßig von einem harten Trainingstag. Matchbelastung ist nochmal ein bisschen anders, aber so hole ich mir halt die Substanz, um Einzel und Doppel an einem Tag spielen zu können. Aber das wird mir halt manchmal irgendwie nicht fair miteinander verglichen, dass Matches und Turnierwochen so anstrengend sein sollen im Vergleich zu Trainingswochen, weil eigentlich hast du fast den doppelten Umfang im Training und im Training sogar noch weniger Pausen als im Match. Aber natürlich denke ich da auch drüber nach, wenn du halt, ja, wie wir jetzt besprochen haben, irgendwie dopst, wie viel leistungsfähiger du eigentlich dann sein musst, um irgendwie 6, 7 Stunden trainieren zu können. Weil bei mir ist halt nach 5 Stunden, ja, absolutes Maximum.
Ja, umso cooler, dass du das hier so transparent darlegst. Ich glaube, wir haben echt auch einen coolen Mix bei uns, weil ja, ich weiß nicht, wie viele Profi-Tennisspieler es gibt wie du, die das so auch transparent darlegen und wir haben die Doping-Expertise und können es gleichzeitig auch auf das Profi-Tennis darlegen. In Kombination mit diesem Fall ist es, glaube ich, echt ein Goodie für euch, da euer Wissen zu erhöhen und wie gesagt, in diesem Fall muss man gar nicht so sehr zwischen den Zeilen lesen. Es geht weiter, dass Matosevic dann diesen ungenannten Spieler B, der für einen anderen Spieler ein Empfehlungsschreiben geschrieben hat für diese Facilities, dass er da Blutdoping betreiben kann. Also da sind wohl mehrere involviert gewesen. Daraufhin hat ihm der Matosevic geschrieben, füg bitte nicht hinzu, dass ich irgendwie illegales Zeug gemacht habe, um meine Performance zu erhöhen, in diesem Schreiben. Nenn mich bitte nicht. Dann geht es weiter, dass diese beiden hin und her geschrieben haben über einen längeren Zeit und immer wieder auch auf diesen Blutdoping-Moment in Mexiko zurückkommen. Und das ist sozusagen die Überführung für Blutdoping. Ich hatte ja gestern diese 5 Punkte vorgelesen. Der zweite Punkt dreht sich und jetzt wird es auch, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen interessanter um seine Zeit als Trainer in der nachfolgenden Zeit ab 2018, based an einer von Russen besitzenden Akademie in Bali. Und wenn ich über Facilities in Mexiko und Thailand gesprochen habe, dann ist das auf Bali ungefähr genauso sicher, weil wieso sollte ein australischer Nado-Kontrolleur für so und so viel 1.000 Euro, das Budget haben die nicht. Und jemand von der ITIA kommt auch nicht nach Bali unangekündigt, um Matosevic oder seinen Schützling, um die Nummer 98 der Welt zu kontrollieren. Natürlich musst du das theoretisch angeben, dass du da bist. Weiß ich nicht, ob die das gemacht haben. Und Blutdoping zum Beispiel ist ja auch eine verbotene Methode, Wolli, aber sehr schwer nachzuweisen, ne? Also es gibt ja diesen biologischen Blutpass seit 2013 erst im Tennis. Murray und Federer haben sich damals sehr kommunikativ für eingesetzt, dass dieser Blutpass auch im Tennis kommt. 2012, 2013 ist in Relation zu den ganzen Vergehen, die es im Weltsport gab, schon relativ spät. Wenn man mal die 2000er im Radsport sieht, was alles schon da bekannt war, das war nach dem Armstrong-Fall, Fußball etc. pp. Und du kannst es über den biologischen Blutpass nachweisen, wenn du genügend Werte hast. Ja? Also wenn Wolli jetzt 6, 7 Mal Blut abgenommen bekommen hat und dass in seinen biologischen Blutpass die Werte jeweils eingetragen werden, dann können das die Kontrolleure und die WADA und die NADO nachvollziehen. Und wenn Wolli dann plötzlich aus heiterem Himmel eine Bluttransfusion nehmen würde, dann könnte man anhand der anderen Werte Unregelmäßigkeiten sehen. Der Nachweis ist aber auch rechtlich, wie wir wissen, aus dem Fall Pechstein immer schwer beweisbar. Das nur als Hintergrund für euch. Jedenfalls war Matosevic an dieser Akademie in Bali und dieser ungenannte, es geht immer noch um den gleichen ungenannten Spieler B, ist da auch hingereist. Und dort hat dieser Spieler B intravenöse Infusionen und Hydration Sessions in einer lokalen Klinik erhalten, wie Matosevic in seinem Plan in diesen WhatsApp, ich weiß nicht, ob die sich in diesen WhatsApp-Chats auch so Pläne rumgeschickt haben, weiß ich nicht, Wally, machst du das mit deinem Coach? Wahrscheinlich kommuniziert ihr auch komplett über WhatsApp, ne? So, dass man sich dann auch mal einen Trainingsplan schickt oder so, ist mittlerweile ja, ja relativ schon, üblich, schon ne? Viel. Ja. Ja, also auch die haben das so gemacht und die ITA genau, da geht es jetzt um diesen, auch um dieses anabole Steroid Clenbuterol. Aus diesen Unterlagen, aus diesen Chats wurde der ITA ersichtlich, dass Matosevic und dieser Spieler auf Clenbuterol waren. I'm shaking on CLN als Abkürzung für Clenbuterol. Und Clenbuterol ist so ein Kälbermastmittel. Wolli, das ist auch wirklich, also A, ist das ein gefährliches Zeug, wenn man es ohne ärztliche dauerhafte Begleitung nimmt, und es ist auch ein heftiges Zeug, also es ist das Zeug von Contador auch, ja. Da hat es mir gestern ein bisschen so, auch ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Also wir sprechen hier über Blutdoping und Clenbuterol in Kombination, das sind zwei der härtesten Dopingvergehen, die wir so haben, ja. So, Matosevic hat später gearbeitet mit einem jüngeren Spieler, unnamed Player A. Also jetzt geht es nicht mehr um diesen Spieler B, sondern um einen dritten Spieler. Er hat einem jüngeren Spieler ebenfalls Clenbuterol empfohlen. Ja, die Identität dieses Spielers A ist nicht bestätigt, aber die ITA bestätigt, dass dieser Spieler nicht einer der zwei aktiven australischen Spieler ist, mit denen Matosevic als offizieller Coach gearbeitet hat. Das sind Jordan Thompson und Christopher O'Connell. Zwei arrivierte Profis, der eine noch ein bisschen mehr. Thompson ja seit vielen, vielen Jahren im Top-Bereich. O'Connell hat es ja auch in die Top 100 geschafft. Die ITA macht klar, dass es sich bei diesem Spieler nicht um diese beiden Spieler handelt. Die ITA, das in die, aus diesem Statement wird die Beziehung zwischen Spieler A und Matosevic beschrieben als close relationship between someone with influence over a player that was more than 10 years younger. O'Connell und Thompson sind 31, Matosevic ist 40, also ein bisschen weniger als 10 Jahre. Das heißt, dieser andere ungenannte Spieler muss ein Ticken jünger sein. Jetzt muss ich mal als Journalist eingreifen und du hast vielleicht dieselben Gedanken und ihr da draußen auch. Wenn wir über solche harten Vergehen sprechen und Matosevic so einem Spieler das aktiv anbietet, sowas zu machen, um seine Physical Condition zu verbessern, muss man die Vermutung in den Raum stellen, dass so jemand, der fähig ist, einem jungen Spieler sowas anzubieten, auch seinen anderen Klienten sowas anbieten könnte. Ja, ich bleibe jetzt mal im Konjunktiv. So, das ist ein deutscher Podcast. Nehme jetzt nicht an, dass die das hören werden, aber ich kann es natürlich, also ich werde es auch nicht diesen anderen Spielern und Matosevic in dem Zusammenhang vorwerfen. Aber solche Gedanken hat man natürlich, Wally, ne? Also so, also jemand, der zu sowas, ich bringe dich jetzt nicht dazu zu sagen, dass die beiden gedopt haben, sondern ich will halt nur ganz allgemein gesprochen mal sagen, es ist klar, dass solche Gedanken aufkommen, ne?
Ja, natürlich. Also wenn es nachgewiesenermaßen so ist, dass sich da offenkundig über solche Sachen ausgetauscht wird und du länger mit einem Trainer arbeitest, ist es für mich eigentlich fast undenkbar, dass diese Themen nicht mal auf den Tisch kommen. Ja. Weil du bist mit deinem Trainer nicht nur auf dem Platz, du bist die ganze Zeit mit ihm unterwegs, du bist bei jeder Mahlzeit mit ihm und ja, das ist ganz natürlich, dass man da diesen Gedankengang hat. Und wenn mein Trainer jetzt mit jemandem, mit dem ich zusammengearbeitet habe, halt so in die Medien kommt, dann würde ich mich, glaube ich, ein bisschen anders verhalten und irgendwie kommunizieren, dass ich das nicht nur abstreite, sondern dass ich mich davon natürlich total distanziere. Also ich würde mich proaktiv dazu äußern und Stellung beziehen. Das habe ich jetzt von denen noch nicht gehört. Also ich würde es nicht einfach nur wegschweigen, wäre nicht meine Art. Ich hätte total das Bedürfnis, da Sachen klarzustellen und mich, wie gesagt, dazu zu äußern.
Voll. Matosevic ist jetzt ja 4 Jahre gesperrt worden. Das heißt, er darf auch nicht, weil er, also er ist für Vergehen als Spieler und als Trainer gesperrt worden, ja, also als offizielle Person in einer Tennis-Entourage. Wir hatten das ja beim Fall Sinner auch, Physio, Fitnesstrainer etc. Kann man gesperrt werden und er darf jetzt in dem Profitennisbereich nicht arbeiten für 4 Jahre. Das heißt, er kann jetzt auch nicht mehr mit seinen Spielern arbeiten. Das heißt, die können jetzt leicht schweigen, weil sie ja nicht mit ihm zusammenarbeiten. Schlimmer wäre es jetzt ja noch oder eindeutiger wäre es jetzt noch, wenn er weiterarbeiten dürfte nach diesem Vergehen. Dann wäre er eigentlich in der Tenniswelt untragbar. Ansonsten könnte man ja eigentlich machen, was man will. So, jetzt kann man auch sagen, wir haben hier in der Vergangenheit schon rausgearbeitet, dass gewisse Leute ja eben auch machen, was sie wollen oder Leute zurückholen, ein Jahr nach einer Sperre. Interessante Thematik auf jeden Fall, die wir jetzt zum Ende bringen wollen. Wir sind mittlerweile im Zeitbereich kurz bevor den Australian Open 2020, also kurz vor dem Ausbruch der Pandemie. Dieser jüngere Spieler A hat Matosevic in den Chats nahegelegt, dass er irgendwann in den Wochen vor den Australian Open 2020 wahrscheinlich getestet werden würde. Und er hat Matosevic gesagt, dass er zum letzten Mal Glenn, also Glenn Butterol, am 14. Dezember einen Monat früher genommen hat. Und Matosevic hat ihm dann gesagt, sleep easy und Glenn is gone in under 10 days. Das heißt, ja, Matosevic hat so viel Ahnung über die Materie, über dieses Mittel aus der Vergangenheit, dass er dem Spieler ohne ärztlichen weiteren Rat oder ohne jemanden zu konsultieren sagen konnte, alles gut, wenn du das am 14. Dezember das letzte Mal genommen hast und jetzt irgendwann vor den Australian Open getestet wirst, bist du raus. Das ist nicht mehr nachweisbar. Was auch nahelegt, liebe HörerInnen, dass Matosevic ein so hohes Wissen über diese Mittel hat, dass er das nicht nur einmal gemacht hat. So. Also je mehr man über diesen Fall erfährt, desto eindeutig wird dieser Fall auch. Er wurde dann vor den Australian Open getestet und wurde auch nicht positiv getestet. Weiter geht's. Sein Lieblingsmittel, Clenbuterol, hat er an einen dritten, weiteren, nicht in diesem Dokument nicht näher genannte Person 4 Jahre später im April 24 empfohlen und wirklich auch Werbung dafür gemacht. Die ITIA schreibt dazu, dass es nicht klar ist, ob diese Person ein Tennisprofi oder aus einem anderen Kreis kommt. Und in dieser Diskussion geht es dann auch darum, um Ozempic, um diese Abnehmspritze, die jetzt gerade auch in Hollywood und so prominent ist, um Fett zu verbrennen, um schneller abzunehmen, um in Form zu kommen. Und Matosevic hat dann geschrieben, um ihr suggested they step up their game, also um das Spiel zu erhöhen, um fitter zu werden, doch Clenbuterol zu benutzen, was er als very clean und available over the counter in Indonesia beschreibt. Ja, also wenn wir zurück zu Olympia kommen und über Clostebol gesprochen haben, das in Italien rezeptfrei über die Apotheke zu bekommen ist. Clenbuterol ist ein nochmal deutlich härteres Mittel, das ist in der EU verboten in Apotheken und so weiter, rezeptpflichtig etc. pp. In Indonesien bekommst du das einfach so und Matosevic wusste das. Ja, also sehr, sehr, sehr tief drin. Und Matosevic completed his endorsement of the banned substance by saying, I've done it, I've cheated with it, describing its power to elevate the heart rate and increase sweating. Ja, so, damit belassen wir es auch mal. Danach werden diese 5 Vergehen, die ich auch gestern ja schon in meinem Anfangsstatement gesagt habe, aufgezählt, wegen denen er 4 Jahre dann auch gesperrt worden ist. Es ist so, dass Matosevic in einem Statement an First Serve ist ein australischer Tennis-Podcast, so wie wir in Deutschland, tatsächlich ein Statement geschrieben hat und das Blutdoping-Vergehen zugegeben hat. Alle anderen 4 Punkte beschreibt er als Zitat Bullshit und Verschwörungstheorie und hat jegliche Kommunikation mit der ITIA abgebrochen, hat aber auch auf einen Anwalt verzichtet und ist nicht zu diesem Hearing, das es ja gibt, wo dann die prominenten großen Spieler immer mit Anwälten oder sich von Anwälten vertreten lassen, nicht aufgetaucht und hat daraufhin diese vierjährige Sperre erhalten. So, das müssen wir erstmal setzen lassen. Als ich das gestern nochmal so Point for Point nachgelesen habe, ist es mir so ein bisschen eiskalt den Rücken runtergelaufen. Es ist einer der klarsten Nachweise von Doping im Profibereich, im oberen Profibereich eines ehemaligen langfristigen Top 100 Spielers, Entschuldigung, Highest Ranking 39 aus Australien. Es ist der vierte Dopingfall in Australien innerhalb von einem Jahr. Dieser Spieler hat mit zwei Top 100 Spielern danach zusammengearbeitet und mit namentlich nicht genannten weiteren Spielern aus diesem Dokument. Hinterlässt ein ganz, ganz schlechtes Bild. Ja, Yannick, Ende. du hast dich ja auch schon sehr dazu geäußert. Damit können wir das Thema auch abschließen. Ja, so. Wir neigen dazu, Wolli, oft den Podcast zu beenden mit so negativen Thematiken. Ne? Vielleicht müssen wir mal umdenken und solche Hammer immer am Anfang der Folge mal raushauen und dann am Ende über Danielle Collins und so reden.
Mutter zu sprechen.
Genau, um mit leichteren Themen die Leute in den Alltag zu entlassen, weil die Leute haben es schon schwer genug in der heutigen Welt mit den negativen Nachrichten. Aber ich glaube auch, dass es zu unserem Podcast dazugehört und vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal sein kann. Damit bedanke ich mich vor allem bei dir, Wolli, dass du dir heute Morgen nochmal die Zeit genommen hast nach den technischen Schwierigkeiten und wir beenden den offiziellen Teil und sprechen gleich noch ein paar Minuten im Patreon-Teil über deine anstehende Südkorea-Reise und du hast wie immer die Ehre, das letzte Wort hier in dem Podcast zu haben.
Ja, danke schön, dass ihr uns auch die technischen Fehler heute verzeiht. Danke, dass ihr dran geblieben seid für euren Support und ich wünsche euch eine gute und gesunde neue Woche. Bis zum nächsten Mal und an alle Patreons. Bis gleich. Ciao, ciao.